Das Schlimme an Ostern ist ja, man wird immer mit ganz viel Süßigkeiten und so weiter penetriert von seinen Verwandten. Ich muss hier schon wieder Schokolade und Kekse essen und alles Mögliche. Und das Gute ist, wir nehmen heute tatsächlich am Sonntag auf. Das heißt, ihr hört einen 2 oder 3 Stunden alten Podcast gerade mal. Ne? Also
Wenn ihr direkt hört, ja.
Wenn ihr direkt hört. Wenn nicht, dann
hört ihr einfach nur einen Podcast.
Genau, hört ihr einfach nur einen Podcast, der an Ostern gemacht wurde. Und während ich den Keks aufkaue, machen wir erstmal das Intro und gucken mal, was so vor Ostern passiert ist.
Bis gleich. Bis gleich.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.
Ja, letztens fragte mich jemand, ob ich an Ostern Dienst hätte. Da meine ich ja. Ja, und was denn so typische Ostereinsätze wären? Kann ich gar nicht beantworten, diese Frage. Es gibt eigentlich keine typischen Ostereinsätze.
Ich habe meine Eier irgendwie verloren.
Vom Osterhasen angefallen.
Genau.
Gibt's nicht.
Gebissen in den Knöchel. Ja, Knöchel bis vom Osterhase, toll. Ja. Oder ins irgendein Versteck gefallen von Ostereiern. Das könnte ich mir auch noch vorstellen.
Das könnte vielleicht sogar noch sein.
So im Dornenbusch oder sowas verhakt.
Ein Dornbusch.
Ja, wer weiß, wo die das immer so verstecken. Ne? Also ich habe da auch schon ein, zwei Sachen gesehen. So an der Baugrube, Kind reingefallen. Gab's auch schon. Tatsächlich können so Ostersachen sein, weil die Eltern denken, oh, jetzt versteckt man das mal so richtig, dass das Kind so richtig suchen muss. Und dann wird es nie wieder gesehen. Sehr schade dann eigentlich, wenn sowas passieren sollte. Ja, du hast zu Ostern gefeiert. Gefeiert sei ich schon. Du bist gefahren. Ich habe quasi Urlaub gefeiert immer noch. Und es ist wirklich...
Ich habe Ostern gefeiert.
Ja, ich habe es wirklich gefeiert. Weil
die Auferstehung.
Was ich gefeiert habe, ist, dass noch kein einziger Anruf aus meiner Wache kam. Von wegen, ob ich im Urlaub nicht mal...
Einspringen
könnte oder so. Das ist ungewöhnlich.
Normalerweise. Siehst du mal, ne? So ändern sich die Zeiten. Ja, wo sich die Zeiten auch ändern, ist in Berlin. Da wird es jetzt nämlich so, wie in Rostock es mal war. Habe ich gehört?
Ja.
Aus internen Quellen. Dort soll wohl das Thema Social Media stark eingeschränkt werden.
Wo?
Und ich hatte mit jemandem geschrieben, weil die Berliner Retter ja sehr freizügig, nicht freizügig, aber schon sehr tiefe Einblicke geben. Und da soll jetzt irgendwie ein Riegel vor, mehr oder weniger. Und mir schrieb jemand, es soll wohl so werden, wie es bei Christian in Rostock ist, / war.
Ja, also man kann das ja nicht, oh, ich habe hier gekleckert mit
meinem Keks. Die absolute Diktatur quasi.
Ja, naja, also man darf das jetzt nicht auf Rostock beziehen, es geht ja jetzt eher in meiner Organisation, weil in Rostock sind wir doch relativ jetzt freizügig.
Ja, ich wollte gerade sagen, stimmt, die Feuerwehr, die ist ja da richtig hinterher.
Ja,
ne?
Nicht nur die, auch die Kollegen, also mit ihren eigenen Accounts, nicht nur der offizielle Account der Feuerwehr, der sich sehr gut macht, finde ich jetzt, aber so die eigenen Kollegen, die das dann auch noch machen dürfen, da geht das zurzeit. Ne? Es ist halt wirklich, aber man achtet trotzdem drauf. Ne? Also es gab schon Absprachen mit den Leuten, was sie machen dürfen, was nicht. Das finde ich ja eben gut, ne? Wenn man dann sagt, hey Freunde, so weit, aber nicht mehr. Ne? Ich weiß nicht, wie es in Berlin war. Ob die da gesagt haben, ja macht mal alle, mal gucken, was da passiert.
Offiziell ist da wohl auch noch nichts draußen. Aber ich hatte jetzt nur bei dem Mike Stelly zum Beispiel den Post gesehen, wo er sagte, dass es jetzt in Zukunft Einschränkungen geben wird.
Er trennt auf, ne? Irgendwie auf privat und beruflichen und, Account, ja.
Genau. Und jetzt habe ich in dann mal einen gefragt, ganz konkret, was denn da so geplant ist. Und er sagte, er hätte noch gehofft, dass mein Gespräch mit der Innensenatorin was Positives bewirkt hätte. Ich hatte die ja getroffen in Berlin und sie. Die Frau Spranger ist ja sehr positiv dem Ganzen aufgeschlossen, Social Media.
Ja.
Und das ist aber wieder so ein Beispiel dafür, dass man im Rettungsdienst ja wieder nur die Extreme kennt. Man kennt immer nur Verbot oder absolute Erlaubnis und keine Grauzone. Ich meine, man kann das ja auch auf einem Level halten. Also man kann ja mal sagen, was einem stört. Und dann kann man das ja trotzdem zulassen, weil letztlich entsteht der Feuerwehr da ja ein großer Vorteil draus, ne? Weil viele Leute dann diesen Beruf, der wird ja auch cool dargestellt.
Ja, auf jeden Fall. Und da passiert ja auch viel in Berlin. Das muss man ja einfach mal sagen. Und die Leute wollen ja auch informiert werden, wenn man mal wirklich in andere Länder guckt. Also nicht Bundesländer, sondern Länder, die ja teilweise daraus berichten. Die haben da ja auch keine Hemmung. Die Leute werden auch aufgeklärt. Es hat ja nicht den Charakter immer nur der Sensationslustbefriedigung, sondern eher der Aufklärung. Ja, und darum geht es ja auch. Und ob es die Leute jetzt in der Presse lesen, ja, oder da manchmal eben von einer Einsatzkraft, die doch vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat, da trotzdem aufpassen muss, was sie erzählen sollte, finde ich das gar nicht so schlecht. Mal die andere Seite auch zu sehen, nicht immer nur diese offizielle Presseseite, die ja doch manchmal sehr dramaturgisch ist. Muss man auch sagen. Ja. Ne? Genau, das ist immer sehr schade, aber gut, da gibt es dann in dieser Entscheidungsebene wahrscheinlich auch diese Kompetenzverlustprobleme, darüber reden wir ja heute auch nochmal, ne? Dass da einer sagt, ja nee, das will ich nicht, also Schluss. Hier gab es ein Problem, Schluss.
Ne? Schluss.
Wurde tatsächlich in Rossa auch ganz viel gefahren, mittlerweile ist man da auch eher auf einem, ja also es geht jetzt so auch nicht, aber wir können das ja anders machen.
Ja, so muss es auch sein. Wie gesagt, also meine Meinung ist ja ganz klar dazu, wer auf Social Media nicht zu sehen ist, den gibt es nicht, zumindest zukünftig. Und die Entscheidungsträger von morgen sind alle auf Social Media.
Ja.
Und den größten Fehler, den man eigentlich machen kann, ist als alter, weiser Mann nicht zu erkennen, dass man ein alter, weiser Mann ist, beziehungsweise weißer Mann, weil wenn man weise wäre, wie sagt man so schön, der Dumme denkt, er sei weise, nur der Weise weiß, dass er dumm ist. Shakespeare.
Oh mein
Gott. Ja.
euer Wissensgeschenk heute von Louis zu Ostern.
Ja, aber so ist es. Man muss schon die Kompetenz haben, für sich selbst zu erkennen, okay, ich habe davon keine Ahnung, also lasse ich das am besten die Leute machen, die davon Ahnung haben. Und man muss ja sagen, das Einfachste ist ja, sich einfach nur die Kommentare durchzulesen oder die Followerzahlen sich anzuschauen. Und dann sieht man ja, da ist extrem viel Zuspruch, so ein Account wächst. Also scheint das ja auf positive Resonanz zu stoßen. Also muss ich mich vielleicht hinterfragen, ob ich mit meiner Einzelmeinung gerade verkehrt bin, wenn 20.000 Leute das gut finden. Das nur mal so. Das ist ja dann mal das Schöne, das sind so drei Bedenkenträger und die entscheiden dann einfach, dass das, was 1 Million Leute gut finden, einfach schlecht ist.
Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln deswegen, weil ich überlege, ob ich erzähle es mal. Also ich hatte ja diese vielen Gespräche bezüglich meiner Social Media Aktivität und in diesen Gesprächen, die mit gewissen Entscheidungsträgern oder auch Helfern geführt wurden, kam so oft der Satz vor, ich kenne mich da ja mit nicht aus mit Social Media, aber das sollte man vielleicht doch mal und so weiter. Da dachte ich so, naja, wenn du dich nicht auskennst, dann rede doch mal mit mir, dann mach doch mal einfach, komm doch mal einen Tag mit oder was auch immer oder wir quatschen mal drüber, ich zeig dir das. Vielleicht magst du es ja auch, vielleicht postest du ja vielleicht auch die eine oder likest du irgendwas. Aber dann zeige ich dir, wie es funktioniert und dann können wir uns darüber unterhalten. Aber nee, es wird dann immer nur, wie du schon sagst, on oder off, ne? Entweder ja oder nein. So, und das fand ich mir so schade, dieser Satz. Und dann angeführt, nee, wir machen das trotzdem nicht. Also ich kenne mich damit nicht aus, deswegen lass mit.
Aber was ich deswegen cool fand, mich hat kürzlich, weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, eine Hilfsorganisation kontaktiert, eines sehr großen eines Landesverbandes, ich sage jetzt aber nicht, welche hier, und dort wurde ich konsultiert, weil man einen Influencer bei sich in den Reihen hat und man jetzt für die Redmobil plant, dass der auch da am Stand sein wird und man war sich aber nicht sicher, ob die privaten Aktivitäten mit dem, der Hilfsorganisation schaden könnte.
Kollidiert.
Ja. So, und das war das Lustige, weil da irgendwer mal irgendwas gesehen hat. Und das war jetzt nichts, überhaupt gar nichts Verwerfliches. Und man muss ja auch sagen, wenn Leute damit ein Problem hätten, hätte die Person ja schon einen Shitstorm bekommen. Hatte sie ja nicht. Und deshalb habe ich auch gesagt, wollte man quasi, dass ich nochmal meinen Senf dazugebe. Und dann meinte ich, also ich sehe da überhaupt gar keine Probleme. Und dann hat man das tatsächlich auch verworfen. Aber genau das ist das Problem, dass da irgendwelche Bedenkenträger immer um die Ecke kommen.
Ja.
Die dann meinen, sie müssen jetzt hier quasi den Lebenslauf einmal auf links drehen.
Bedenken finde ich ja auch nicht schlecht. Ne? Also mal irgendwas kritisch hinterfragen ist ja auch nicht schlecht. Ne? Aber dann muss man aber auch zu Kompromissen bereit sein oder auch mal dann wieder wegkommen von seiner Antipathie, wenn man merkt, okay, hey, wir haben das jetzt reflektiert und jetzt finde ich das doch gar nicht so schlecht. Es gibt zwar das eine oder andere. Also bei uns hat man das ja auch viel gehabt. Du kennst es ja, du bist ja leider deswegen rausgegangen. Bei uns hat man jetzt gesagt, hey, wir machen jetzt einen Vertrag mit dir, aber du kriegst einen Social Media Guide von uns an die Hand über 6 Seiten oder 7 Seiten, wo aber ganz klar definiert drin Szene steht, hey, das kannst du machen und das finden wir nicht so gut. Oder wenn du deine Meinung kundtust, so wie jetzt im Podcast, steht übrigens auch mit drin, wenn ich da meine Meinung über meinen Arbeitgeber kundtue, dann möchte ich das bitte immer mit ansagen, dass es meine Meinung ist, ne, von ne, mir aus, nicht von den Johannitern aus, und dann ist das auch in Ordnung. Ne? Wenn ich natürlich Johanniterkleidung anhabe, dann muss ich ein bisschen anders agieren. Ne? Sobald ich meinen Arbeitgeber trage oder meine Hilfsorganisation, muss ich mich mit dem Leitbild auskennen, muss ich wissen, was die wollen und möchten. Das ist wie mit jedem privaten Anbieter auch oder mit jedem Unternehmen. Ne? Also da möchte man auch nicht, dass man, wenn man, keine Ahnung, von McDonald's jetzt ist, dass man da plötzlich einen Burger von Burger King in der Hand hält.
Da muss ich aber auch sagen, Props, weil da scheinst du jetzt der Erste zu sein, bei dem man das geschafft hat, quasi eine sich trennen müssen zu umgehen. Weil bis dato ist es bei jedem immer nur darauf hinausgelaufen, entweder die Person hat sich voll distanziert oder ist halt gegangen. Hm. Und da scheinst du jetzt tatsächlich der Erste sein, der zu sein, wo man das umschiffen kann.
Ja, ist aber so, dass ich das aus meiner Vergangenheit, aus einer anderen Hilfsorganisation schon kenne. Und da viel gekämpft habe, ist auch viel, es ist aber auch viel Nervenschmalz, alles weggegangen. Viel Nervenzellen schon kaputt gegangen dadurch.
Dass man richtig der Nervenschmalz.
Nervenschmalz, kennt ihr das nicht? Nein. Hirnschmalz wollte ich eigentlich sagen, aber es ist viel kaputt, viel Resignation schon gewesen, wo du dachtest so, nee, ich mach das jetzt auch wie Louis und ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich habe schon viel Gespräche mit meinen Kollegen gehabt und mit Freundinnen und Freunden und gesagt, hey Leute, es geht nicht, sorry, ich finde das so schade, was hier eigentlich abgeht. Und man müsste das doch und man muss doch mit denen reden. Und jetzt hat man eine Lösung gefunden. Ich bin mal gespannt, wie es weiterhin läuft. Bisher bin ich erstmal soweit zufrieden, dass ich mit der Abteilung jetzt arbeiten darf. Und mal gucken, wie es weiterhin läuft. Ja.
Ja, so muss es sein.
Gucken wir mal raus in die ganze Welt. Und zwar gestern, also Samstag, der 8. April, ja, sind die letzten Bestimmungen bezüglich Corona gefallen. Das heißt, Maske müsst ihr jetzt nicht mehr in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen tragen, aber ihr könnt es natürlich immer noch, und ihr wisst ja, wir plädieren ja immer noch auf den Gesundheitsgedanken und den Verantwortungsgedanken an euch. Wenn man meint, man ist erkrankt oder ähnliches oder möchte sich irgendwo schützen, dann bitte immer ran. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich in einigen Pflegeheimen immer gerne mal nachfrage oder schon vorsorglich eine Maske trage, nicht nur zum Schutze der Bewohner, sondern auch meinem Schutz, weil Norovirus und KKG gehen gerade wieder gut um, auch in Pflegeheimen und gerade mit Demenzerkrankten, die waschen sich ab und zu mal nicht die Hände, die geben sich das dann und dann ist so eine Verbreitung schnell mal da. Ne? Dementsprechend passt trotzdem auf euch auf, wenn ihr meint, Maske tragen zu müssen, dann macht es bitte, fühlt euch nicht peinlich berührt und versucht andere Leute auch nicht zu verurteilen danach, wenn sie es trotzdem weiterhin machen. Impfungen wegen Corona übrigens sollen in die reguläre Gesundheitsversorgung übergehen, dazu wird es aber wahrscheinlich weitere Informationen geben.
Und die Corona-App wird eingestellt.
Mhm. Ja. Ne, also pandemiebedingt, ich finde es auf jeden Fall spannend, wir reden ja nachher nochmal über in dem Hauptthema über ein ganz, ganz spezielles Verfahren, was wohl zur Pandemiezeit auch benutzt wurde, das ein oder andere Mal, und der Louis hat das mal ganz gut ausgearbeitet, damals in seinem Studium und in seinem großen Hefter gekramt. Erst dachte ich so, wow, was für ein Titel wieder.
Den habe ich mir aber nicht ausgedacht.
Ja, ja.
Das war meine Aufgabenstellung.
Ja. Aber krass. Und dann liest man sich so durch und ich habe das gestern auch so während der Autofahrt nochmal so Revue passieren lassen von der Osterfeier und dachte so, okay, ich komme nicht mehr los, und mein Freund, der so, na, ist spannend. Ich so, ja, das ist wirklich, wirklich schön. Spannend. Ja. Ihr neuer Rettungsdienst. Genau. Ja, ansonsten wird noch, ich habe nur gehört, in Leipzig hat man jetzt gesagt, hey, also wir haben mehr Einsätze und wir müssen unsere RTWs erhöhen. Da erhöht man jetzt die RTW-Zahl um 5, ne, auf 35. Fand ich auch mal spannend, aber erst so ab Mitte 24. Also keine Sorge, noch morgen steht noch kein RTW vor der Tür. Ne? Wenn ihr es 2024 hört, diesen Podcast, dann könnte
die Frage ist ja immer, ob man sie auch besetzt bekommt.
Aber das ist die andere Sache. Aber man verteilt wenigstens gerecht an alle Unternehmen, die da unterwegs sind. Also DRK, ASB, Falk und den Transport Ost und West GmbH.
Ja, ne? Das habe ich auch gesehen.
Die sind da auch gut mit dabei. Und es wurde halt ein Gutachten gemacht bezüglich der Leistungsfähigkeit. Und dabei kam dann raus, wir müssen da mal was machen in Leipzig. Ne? Also ab 24 könnt ihr damit rechnen, dass vielleicht der ein oder andere RTW doch mal schneller bei euch ist, wenn ihr ein Notfall seid.
Ja. Herrlich. Und ansonsten, das fand ich relativ, das hatte mir jemand geschickt, das hatte auch der S&K-Verlag getitelt, und zwar gab es ein gerichtliches Urteil, und zwar gab es einen Fall, wo eine Rettungsdienstbesatzung zu einem Patienten im Wald alarmiert wurde und dann sind die vor einer Schranke zum Stehen gekommen. Und dann hat man sich dazu entschieden, das Auto stehen zu lassen, die Sachen zu nehmen und zu dem Patienten zu gehen. Und der hatte oder war eine Reanimation und ist dann letztlich verstorben. Und die Anklage lautet quasi, wenn man die Schranke aufgebrochen hätte, dann wäre man schneller dort gewesen, hätte man den Tod vermeiden können. Und letztlich wurde das jetzt nicht so gesehen, dass hier eine Pflichtverletzung stattgefunden hat. Aber, und das war das relativ Interessante, dass das Gericht, ich zitiere, vom S&K-Verlag, an seiner Entscheidung festhält, dass die Grundsätze der Beweislastumkehr bei groben ärztlichen Behandlungsfehlern nicht mehr auf rein medizinische Behandlungsfehler des Rettungsdienstpersonals beschränkt sein sollen. Das heißt, auch Pflichtverletzungen, die den Transport oder dessen Vorbereitung betreffen, wären künftig vom Anwendungsbereich der Beweislastumkehr erfasst. Demzufolge müsste der Rettungsdienstträger bei Amtshaftungsfällen, in denen grobe Pflichtverletzungen vorgeworfen werden, beweisen, dass der jeweilige Schaden auch ohne die behauptete Pflichtverletzung eingetreten wäre. Gerade in Fällen mit zeitlicher Verzögerung dürfte sich die Beweiserbringung schwierig gestalten. Das geht jetzt noch zum BGH, der muss das erst noch bestätigen. Mhm. Aber im Prinzip heißt das, egal was man tut, wenn der Gegenüber, also normalerweise ist es ja so, wenn ich klage, dann muss ich beweisen, dass ich recht habe, dann liegt die Beweislast bei mir. Mhm. Es war bis dato so, in wirklich in so medizinischen Fällen, da ist diese Beweislastumkehr. Das bedeutet, wenn jemand verstorben ist und ich klage an, dann muss nicht ich beweisen, dass der nicht verstorben wäre, sondern der Arzt muss beweisen, dass der nicht verstorben wäre. Das ist die Beweislastumkehr. Die griff aber bis dato nur in wirklich schwierigen oder extremen Fällen.
Und bei Behandlungen.
Und bei also, Behandlungen und Behandlungsfehlern.
Bist, ne? Ja, genau.
Und jetzt scheint es ja wirklich zu sein, dass sie pauschal zu gelten scheint im Rettungsdienst. Also egal, was man tut, wenn irgendjemand klagt, muss man selbst beweisen, dass es, dass man im Recht ist. Mhm. Und das ist natürlich schwierig und vor allem sehr nervig. Und wie jetzt auch das, wie hier schon geschrieben wurde, ist natürlich auch schwierig, überhaupt diese Beweise zu führen.
Ja, zumal es ja jetzt hier auch darum geht schon, wie komme ich zu meinem Patienten, also der Weg und so weiter hier ja beschrieben wurde. Nicht unbedingt jetzt gleich die Behandlung, sondern wie komme ich zu der Behandlung und was habe ich alles getan, um schnell den Patienten behandeln zu können.
Ja? Also das, was das OLG Hamm ja dann da provoziert, ist, dass im Prinzip jeder sich hinstellen kann und sagen kann, oh, weißt du was, ich klage jetzt einfach mal, die müssen ja eh beweisen, dass sie Recht haben.
Meine KHK, die ich nicht durchs Rauchen, was ich die ganze Zeit mache, oder durchs Trinken und vieles andere Ungesunde, was ich so in meinen Körper reinziehe. Nee, da ist der Rettungsdienst jetzt schuld. Da können wir mal ruhig klagen und gucken.
Da sollen die erstmal beweisen, dass da...
Ja, genau so.
Ich habe aber vorbildlicherweise direkt unserem Professor Dr. Carsten Fehn geschrieben.
Sehr gut.
Unserem Rechtsanwalt des Vertrauens.
Der Retterview-Rechtsanwalt für uns heute.
Ja. Wie er das denn sieht. Und er sagte, dazu könnte man einen ganzen Podcast aufnehmen.
Finde ich spannend.
Da habe ich ihn gefragt, ob das jetzt eine Einladung ist. Dann meinte er, ja. Und genau, also wir können da gerne nochmal einen ganz eigenen Podcast nur diesem Thema widmen.
Wunderbar, und dann komme ich doch mal nach Köln und dann...
Dann machen wir das.
Dann machen wir das. Na klar. Ja. Kriegen wir hin. Auf jeden Fall. Sehr spannend. Übrigens, wusstest du, dass Baden-Württemberg, wo wir ja letztens waren, waren Mannheim in Baden-Württemberg?
Ja.
Hilf mir mal. Ja, gut. Ist übrigens das sicherste Land Deutschlands. Also wir sind wirklich sicher. Bei den Autofahrern, die da teilweise fuhren, dachte ich das nicht. Aber auch nur für den Autonormalverbraucher. Für Rettungskräfte ist es nicht das sicherste Land. Da hat nämlich die Gewalt um 20% zugelegt letztes Jahr. Also 225 Straftaten wurden da begangen. Ja, das gegen Einsatzkräfte und meistens Rettungsdienst, ja. Und 104 verletzte Einsatzkräfte sind aus diesem Jahr rausgegangen. 2022. Krass. Das muss man vorstellen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass, dass in Mecklenburg-Vorpommern so viele Gewalttaten gegen Rettungskräfte stattfinden.
Wobei, jetzt muss man natürlich, also ich habe da ja bei dem Thema Gewalt gegen Rettungskräfte meine eigene Meinung zu.
Mhm.
Also ich sehe da schon so, natürlich ist jeder Angriff zu viel und sicherlich hat auch irgendwie die Asozialität der Leute zugenommen. Mhm. Aber man darf auch nicht vergessen, es ist jetzt nicht so, dass man nur noch angegriffen wird. So wird es ja ein bisschen dargestellt. Ja. Denn wenn man jetzt wiederum in NRW zum Beispiel gab es im Jahr 2020 oder 2019 800 erfasste Straftaten gegen Feuerwehr und Rettungsdienst.
Ja.
Und wenn du das jetzt mal skalierst über 1 Million Einsätze, die in dem ganzen Jahr gefahren wurden, dann reden wir wirklich von einem so verschwindend kleinen Problem, dass man sagen können, ja, null wäre natürlich besser.
Natürlich.
Aber wir sind eigentlich, stehen schon sehr gut da. Natürlich Dunkelziffer etc., Aber das ist wirklich ein so kleiner Anteil, dass man sagen kann, okay, eigentlich gibt es jetzt keinen Grund, der Bevölkerung, die Bevölkerung zu kritisieren, von wegen greift uns nur noch an, weil real zahlentechnisch ist das auf jeden Fall niedriger als bei der Polizei und auch gar nicht so schlecht.
Aber es wird ja in Relation gesehen, ne? 20% ist ja in Relation zu dem, was vorher passiert ist. Klar sind 225 Straftaten für Baden-Württemberg, ich weiß gar nicht, müsste es mal gucken, wie viele Einwohner so Baden-Württemberg hat insgesamt. Jetzt dann auch nicht viel, aber ich finde, es ist eine Straftat und 40% davon sind tätliche Angriffe. Also es geht hier nicht um verbale, geht's auch, aber um richtige tätliche Angriffe, körperliche Angriffe. Und das ist so viel. Warum? Ja, klar, wir kommen in Gebiete rein,
also, das haben wir schon erzählt. Wie viele ja. Fälle gab es in ganz Baden-Württemberg?
225.
Ja, und das nämlich bei
Straftaten. Hm, ja.
1 Million Einsätzen. Habe ich gerade herausgefunden.
Okay.
Das bedeutet, wir reden davon in Prozenten von
0,0225%.
Ist natürlich schade, dass es überhaupt um 20% steigt. Die Frage ist natürlich, ist die Sensibilisierung jetzt größer? Die Leute sagen jetzt eher nicht, das ist mir egal, sondern die zeigen jetzt wirklich an. Und das darf man nie vergessen. Auch da habe ich so meine geteilte Meinung. Ich will das wirklich nicht bagatellisieren, aber auch der Rettungsdienst ist manchmal nicht ohne, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Ja. Also wie es in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Und vielleicht ist das, also ich beobachte, seit die Bagatelleinsätze steigen, steigen auch irgendwie diese Übergriffe. Ja. Und da wäre ja die Frage, ist der Frust irgendwie so groß, dass die Leute schon so entnervt da reingehen und den Leuten so blöd anmachen?
Ja.
Natürlich ist es dann immer noch kein Argument zu sagen, ich hau dem jetzt eine, dem Uniformierten.
Niemals. No,
aber trotzdem, also ich übe mich auch immer in Zurückhaltung. Ich habe gar keinen Bock auf dieses Palaver. Ich habe da einfach keinen Bock drauf, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja. Naja, also wie gesagt, wenn man, wie du sagst, wie man es rüberbringt. Ne? Ich diskutiere schon mal gern, aber diskutieren heißt nicht bei mir, ja, also das reicht jetzt hier auch, das ist natürlich kein Rettungsdiensteinsatz, sondern also ich kann ihr Problem verstehen. Ich verstehe, dass sie Schmerzen haben, das auch schon über mehrere Wochen und ihnen das jetzt reicht. Aber der Rettungsdienst ist ja für akute Fälle da. Also für uns eigentlich nicht das Aufgabengebiet, wenn sie das verstehen. Ne?
Es ist immer dieses Belehrende.
Genau, und dann man setzt sich dann auch gerne hin, versucht das dann auf die Art, man lernt die Menschen ja kurz mal kennen und weiß dann auch, wie man vielleicht mit denen umgehen sollte. Es gibt aber auch einige, die werden dann aufbrausend. Und dann muss man das versuchen zu deeskalieren. Manche, ja, bei manchen ist es dann halt leider so, dass sie dann ausrasten, ne? Und vielleicht dann auch mal zuschlagen. Und das sollte nicht sein. Wie gesagt, aber auch da Deeskalation. Immer die erste Regel. Also passt bitte auf euch auf, wenn es eskaliert, geht raus aus der Wohnung, aus dem Einsatzgebiet, aus dem Notfallort und ruft euch die Kollegen, Kolleginnen dazu, ne, wenn es gar nicht mehr geht.
Yes.
Gut, das dazu, aber ansonsten ist es das sicherste Land Deutschlands, also da, herrlich, ja, super, habt ihr toll gemacht.
Woran das Christian hat ein neues Mischpult und muss das jetzt mal
ausholen. Der Applaus, der muss sein, ja, genau. Ja. Alle wollen mal das Ganze aufnehmen. Ja, alle applaudieren alle. So, also das in diese Richtung. Ansonsten haben wir eine ganz tolle E-Mail bekommen, zwei sogar, die dafür sorgen, dass man hier kurz mal wieder die Kategorie aufmachen kann. Es kommt drauf an. Ja, ne, da fragt uns nämlich die Inga. Das ist übrigens kein Pad jetzt hier, das habe ich selbst so eingespielt. Ich finde das nur witzig. Aber da können wir einfach nur wieder mit, es kommt drauf antworten. Luis, mal gucken, vielleicht hast du auch eine andere Antwort als... Es kommt drauf an. Und zwar fragt die Inga, die 12 Jahre alt ist und gerade mit unserem Podcast angefangen hat, mittendrin. Könntet ihr mal eine Folge machen, in der wir Abkürzungen erklären? Hatten wir schon, ne?
Kommt auf die Abkürzung an.
Kommt auf die Abkürzung an, aber ansonsten hatten wir es schon. Muss man für die Ausbildung gut in Biologie sein?
Kommt jetzt auch drauf an.
Kommt drauf an, ob der Arbeitgeber drauf guckt. Ne? Muss man in Bio eine 2 haben? Ist ja eigentlich das Gleiche, ist die dritte Frage, aber kommt halt auch drauf an, ne? Was man dann machen möchte. Kann man als Kind schon einen Erste-Hilfe-Kurs machen und würde das danach in die Ausbildung reinzählen?
Nee.
Nee, gut.
Also in die Ausbildung würde es nicht reinzählen, aber man hat sicherlich ein bisschen Vorwissen, aber trotzdem jetzt nicht ausreichend.
Ja. Muss man für den Führerschein der Klasse C1 haben oder einen Führerschein für PKWs für den Rettungsdienst?
Also man muss auf jeden Fall einen B-PKW haben und wenn man einen Rettungswagen fahren will, zumeist auch einen C1.
Ja, und sie hat auch eine Frage zu unserem Podcast, nämlich wann diese immer erscheinen.
Sonntags, sofern Sonntags, wir es nicht
aber es kommt drauf an, ob wir Dienst haben, ja.
Genau.
Genau. Dann hat sie gesagt, oh, ich hab noch ein paar mehr. Siebtens, kann man im vorderen Bereich, also da, wo das Lenkrad ist, auch Lebensmittel, Süßigkeiten für die Schicht haben im Rettungsdienst? Schokorosinen und sowas mag sie gerne.
Ich habe mal gehört, offiziell darf man es nicht, aber die meisten haben es trotzdem.
Ja, ne? Kommt auf den Kollegen an, ob er einen verpfeift. Kann man trotz ehemaliger psychischer Probleme im Rettungsdienst arbeiten?
Klar kann man das, wenn der Betriebsarzt einen nicht ausschließt.
Genau.
Die Frage ist, ob man das sollte, ne? Aber da muss man dann mit seinem Psychologen mal drüber sprechen.
Und letzte Frage, es gibt ja ein RTW und ein KTW. Der RTW ist ja der Rettungswagen, der KTW der Krankentransportwagen. Kann der RTW auch Kranke transportieren, wofür eigentlich ein KTW gerufen werden sollte?
Ja, und leider, viel zu oft. Leider viel zu oft.
Ja, also das drauf an, es kommt immer vieles einfach drauf an. Ne?
Aber das wäre jetzt mein neues Argument. Nee, wir sind der Rettungswagen. Wir können keine kranken Leute transportieren, weil sie sind krank. Sie müssen nicht gerettet werden. Das klappt nicht, sorry.
Und nicht in Not. Ne? Brauchen keine Rettung, genau. Ja, das dazu. Wir haben gleich die Pause erreicht. Vorher gab es natürlich auch ein wenig Reaktion auf unseren Bayern. Unsere Bayern-Mails, unsere Matrix und dergleichen. Aber ich habe da jetzt nur ein oder zwei E-Mails rausgesammelt. Und zwar eine Person, die anonym bleiben möchte. Ich weiß nicht, also da ist in Bayern scheinbar sehr viel anonym, weil wir kriegen ganz häufig Mails mit, lass das mal anonym, ich komme aus Bayern, nicht so gut. Ja, sonst kommt es vom ärztlichen Leiter oder so. Da schreibt die Person, dass Notarzt-Azubi aus dem Mordor der deutschen Rettungsdienstlandschaft ist.
Ja, genau.
Schön. Und er fährt in der Stadt eben, wo das ganze Drama mit einem ärztlichen Leiter wohl stattfand. Ne, mit der Anlage und so weiter.
Landshut.
Mhm. Genau. Seine Gedanken zu der Matrix. Als erstes muss man festhalten, dass die Therapie nach § 2a auf eigene Verantwortung des Notarztes läuft und die ärztlichen Leiter in Bayern nur Empfehlungen aussprechen können, an die sich der Notarzt nicht halten muss. Deshalb finde ich den Begriff Freigaben unzutreffend. Dennoch wird man sich in Zukunft doppelt und dreifach rechtfertigen müssen, wenn man entgegen dieser Empfehlung handelt, zum Beispiel bei der Vomex-Gabe, trotz roter Kategorisierung. Zweitens habt ihr recht, Onensatron ist im Rettungsdienst eigentlich Off-Label-Use, denn wenn was schief geht, Anaphylaxie und so weiter, hat man wirklich ein Problem. Gegen die Gabe von Vomex durch NFS werden häufig so viele Pseudo-Argumente wie QT-Zeitverlängerung und Krampfrisiko genannt. Ich habe echt viele Notärzte gefragt, wie hoch sie das Risiko der Nebenwirkung bei Vomex-Gabe einschätzen, und alle meinten verschwindend gering. Und selbst wenn ein NFS dann ein 12-Kanal-EKG schreiben kann und bei Bedarf wieder zu lahm verabreichen kann, ist es meiner Meinung nach drin. Immerhin kann man Vomex sogar in der Apotheke frei verkäuflich erhalten. Das stimmt tatsächlich. Das ist aber nicht der eigentliche Grund, warum diese Medikamente rot kategorisiert sind. Wie Louis schon richtig angedeutet hat, geht es da ums Rechtliche. Die ärztlichen Leiter sind der Meinung, dass bei Übelkeit, Erbrechen keine Lebensgefahr bzw. wesentliche Folgeschäden zu erwarten sind. Deshalb fällt es nicht unter den Paragraphen 2a und ist für den Notsand nicht indiziert. Bei uns steht es übrigens drin. Meiner Meinung nach kann man da aber schon wesentliche Folgeschäden argumentieren, wie zum Beispiel Aspirationsgefahr. Na, also bei uns steht Vomex-Gabe drin mit Dimenhydrinat. Genau, bei Aspirationsgefahr durch Erbrechen. Vor allem aber stört mich die fehlende Verhältnismäßigkeit. Auf der einen Seite werden stärkste Opioide wie Fentanyl empfohlen, obwohl er das nicht verkehrt will, aber der Notsan steht nicht mit dem BTMG und verstößt doch, ach, steht noch nicht mit dem im BTMG und verstößt bei eigenständiger Gabe eigentlich gegen dieses. Außerdem liegt bei der Indikation für Fentanyl meistens keine Lebensgefahr oder wesentliche Folgeschäden vor. Wieso fällt Fentanyl laut ärztlichen Leiter Rettungsdienst unter 2a, aber Vomex nicht? Das wirkt auf mich etwas willkürlich. Dennoch muss ich sagen, ich bin positiv überrascht, wie viele ärztliche Leiter den Notsan in Bayern zutrauen. Ach, wie viel ärztliche Leiter dem Notsans zutrauen. Vielleicht hat da auch der eine oder andere Landshuter Urteil eine Rolle gespielt. Sorry für den Roman, sagt er übrigens noch, und schöne Grüße aus Bavaria. Danke auf jeden Fall für den konstruktiven Beitrag. Hat sich sehr auf Vomex eingeschossen, aber ich kann es auch verstehen, weil ich finde das auch immer ein bisschen, naja. Ne? Nichtsdestotrotz gibt es auch Kollegen, die sagen, ach, Ihnen ist übel, dann gebe ich mal Vomex. Nee, es ist jetzt wirklich nur, wenn es induziert ist und auch die Aspirationsgefahr besteht. Ansonsten gibt es halt den Universalbeutel im Rettungswagen, den man dann nutzen sollte.
Genau, ja, den sogenannten Zigzag.
Den Zigzag. Bei uns heißt er einfach nur Universal-Auffangbeutel. Ist wie so ein typisch deutsches Wort. Ja. Nicht den Kotzbeutel, nein, den Universal-Auffangbeutel. Ja, also Wir sind immer noch gespannt, wie das so weitergeht. Ein anderer hat übrigens beschrieben oder gefragt, wie wir überhaupt an diese Matrix rangekommen sind und dass diese Matrix aber gar nicht so schlecht ist, weil sie eigentlich eher so für die Schulen gedacht ist, um den angehenden Notfallsanitätern und Notfallsanitätern da schon mitzuteilen, was sie so geben sollten und was eher nicht so, ne? Was eher dann doch notarztindiziert ist und ansonsten fand er das gar nicht schlecht, was wir da so rausgehauen haben. Nee, ansonsten kam nicht viel. Eine Sache noch und die, ihr wundert euch ja immer, warum immer so wenig Anrufbeantworter oder sowas kommt, mit was ich mich so beschäftigen muss. Wir bekommen nämlich zurzeit ganz schön viele Anrufe von irgendwelchen kleinen Scherzbolden. Ja, die klingen dann ungefähr so.
Hallo, wie gesund ist eigentlich Wasser? Weil manche sagen ja, Wasser ist gesünder als Ketchup. Aber ich glaube, Ketchup.
Ja, also danke dafür, aber versuch das mal wirklich für konstruktive Sachen zu benutzen und nicht die Leitung hier zu belegen für irgendwelche Quatsch, Ketchup, Wasser, was auch immer Sachen, was ihr da reinsprecht und Musik reinspielt und ja.
Die Leitung zu belegen.
Die Leitung ist blockiert, ja, mach die Leitung frei. Ne, ja, aber ist halt, naja, manche machen das. Aber ich wusste gar nicht, dass es noch Telefonscherzanrufe so gibt von Kids, dass sie das noch so machen. Gut, macht
wir, wir bleiben, wir bleiben von nichts verschont. Ne?
Ich habe letztens übrigens ein Video gesehen auf TikTok, wo ein Polizist einen Klingelstreich gemacht hat. Bestimmt bei einem Kollegen hoffentlich.
Ja, aber das habe ich auch gesehen, das habe ich auch
geklingelt,
gesehen.
Geklingelt, ist eingestiegen, weggefahren. Ach ja, das Kind im Manne. Schön, ja, wir gehen gleich in ein sehr mehrwertreiches Thema rein, wo man aber durchaus zuhören kann, weil das sehr spannend ist für große Lagen und so weiter. Louis wird uns da gleich ganz großartig aufklären und wir hören uns nach der Pause.
Bis gleich.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, da sind wir wieder, ja. Aus der Pause.
Ach, schön. Kaffee habe ich mir nicht geholt, aber dafür hat es auch nicht gereicht. Oh.
Hast du ja noch eine Tasse? Ich habe übrigens hier auch die Tasse.
Ja, ich habe schon gesehen, wir haben, sind
Farbkonkurrent
heute.
Ja, ja, genau.
Ich glaub, was hast du drin? Rot gehabt? Rot und blau, ne? Ein Paket?
Ich weiß es noch, ich habe bis jetzt erst eine ausgepackt.
Achso, okay, ja. Der andere ist rot.
Ich war ganz verwundert von diesem schönen Aufkleberchen mit alles druckbar.
Ja, ja.
Mit dem das zugeklebt ist. Da war ich
ja,
echt bei.
Ja, also was da manchmal ankommt, wir kriegen ja ab und zu mal Fotos und so weiter von Paketen, wie die da ankommen. Mhm. Und dann habe ich mal mit einem Mitarbeiter von DPD, aber auch von DHL und Hermes gesprochen, wie das so läuft. Echt, die spielen da manchmal Fußball mit, ne? Und dann sehen unsere eckigen Pakete, die ja schon echt, wo die Tassen schon geschützt sind, rund aus. Alle Ecken rund, teilweise sogar ein, zwei aufgerissen. Und es tut mir immer leid, aber wir müssen sagen trotzdem, dass es abgenommen hat. Ja, also
die spielen da ernsthaft Fußball mit?
Ja, die spielen Fußball damit. Teilweise werfen die das oder machen hier Football und spielen. Finde ich echt grausam. Ne? Also da müssen wir echt immer tierisch aufpassen. Ich denke immer nur so an unser Care-Paket jetzt für unsere Gäste, die wir einladen wollen, den wir dann immer so, wir schicken denen dann immer so einen Rechner und unser Mikrofon mit, aber wenn das natürlich so doof ankommt, deswegen muss man immer gucken.
Das geht auf gar keinen Fall.
Also wenn man es so per Express und sowas schickt, dann ist das wohl ein bisschen anders gehandelt, aber diese normalen Dinger, da lassen so einige ihren Frust auch gerne mal aus. Es gab auch schon Videos, die ich geschickt bekommen habe, vom einen, der das einfach so über den Zaun wirft und echt grausam, also wirklich, finde ich echt schade.
Die grauser.
Ja, die Pakete kosten, also die Pakete kosten viel, wir müssen die Versandkosten erhöhen, das ist doch doof, ist doch kacke. Ne? Versuchst so wenig Verpackungsmaterial wie möglich zu nehmen, ein bisschen ökologisch zu sein und so weiter, nimmst nur Pappe und dann reicht das nicht, weil da irgendwelche Flachpfeifen meinen, so mit den Paketen irgendwas zu spielen. Jut, ausgelassen, worum geht es heute?
Ja, worum geht es heute? Wir dachten uns, worüber reden wir? Und dann dachten wir uns, komm, reden wir mal wieder über ein bisschen was Wissenschaftliches, beziehungsweise wieder ein Beispiel darum, womit man sich so im Studium Rettungsingenieurwesen beschäftigt, zumindest dann im Master. Und man hat ja auch Führungswissenschaften unter anderem und man bekam dann in einem Modul so Aufgabenstellungen, man konnte sich dann Aufgabenstellungen aussuchen und meine Aufgabenstellung lautete Führung und Vielfalt. Wie können Delphi-Methoden beitragen, interdisziplinäre Fachexperten in operativ-taktische Entscheidungsprozesse einzubinden, Entwicklung eines Umsetzungskonzepts zur Implementation in einen Führungsstab. Also gleich.
Ich finde, das sollte unsere Überschrift sein. Und zwar ja, genau. Für diesen Podcast, für diese Folge. Ja.
Ja, also eine sehr ausführliche Aufgabenstellung. Also zum einen muss man jetzt herausfinden, was sind eigentlich Delphi-Methoden?
Ja.
Zum anderen, was sind operativ-taktische Entscheidungsprozesse? Und so muss man das so ein bisschen ausklamüsern an dieser Aufgabenstellung und dann ein Umsetzungskonzept entwickeln, um eben so Delphi-Methoden als Entscheidungshilfe in einen Führungsstab zu implementieren. Das bedeutet, man muss auch erstmal wissen, wie so ein Führungsstab eigentlich aufgebaut ist. Ist
Delphi,
so ein Feuerwehr-Thema.
Habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, oder? So aus dem das Orakel von Delphi, ne, mit dem Schwert, ich teile das Kind. Nein, nein, tun Sie es nicht.
Zumindest wer Assassin's Creed Odyssey gespielt hat,
oh ja.
Der kennt Delphi. Und genau.
Da kennt man das. Ich hatte das früher im Geschichtsunterricht, nicht in Assassin's Creed, aber tolles Spiel.
Ja, aber das ist, genau, deshalb ist das, heißt es Delphi, weil in Delphi war damals ein Orakel, ich glaube im 8. Jahrhundert, in der griechischen Mythologie. Und mit Orakeln hat das jetzt weniger was zu tun, diese Delphi-Methode, aber es geht zumindest so in die Richtung Prognose und mehrere Leute äußern so ihren Gedankengang. Und bis jetzt hat es noch niemand versucht zu applizieren auf die operativ-taktische, also auf die Entscheidungsfindung und operativ-taktischen Prozessen in der Gefahrenabwehr. Es gab mal im Rahmen einer Doktorarbeit eine Untersuchung, und zwar am Beispiel einer Vermisstensuche des Technischen Hilfswerks hat man mal geschaut, ob sich da zur Verbesserung des Workflow-Managements Delphi-Methoden eignen könnten. Und es wurde als Möglichkeit aufgezeigt, allerdings nicht der Thinking-Out-Loud-Methode vorgezogen und so nicht angewendet. Allerdings, so in Studien sind Delphi-Methoden eigentlich relativ verbreitet. Also jetzt während der Corona-Pandemie gab es auch einige Delphi-Studien zur Entwicklung und zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Und genau, darüber kann man heute sprechen oder kann man heute mal sprechen, denn relativ interessant ist ja deshalb auch Thinking-Out-Loud-Methode in Führungsstäben, das ist belegt durch Quellen, beobachtet man teilweise Fehler, die ausgelöst werden durch subjektives Kompetenzempfinden. Und das ist dann dieses klassische Feuerwehrphänomen. Also man traut sich vielleicht nicht, laut zu denken, weil man denkt, okay, das ist irgendwie so eine abstrakte Idee. Nachher denken die alle, was bin ich für ein Doof?
Ja.
Und andererseits auch natürlich dieses Feuerwehrmann-mäßige, nein, du redest mir jetzt hier nicht in mein Ding rein und aus Prinzip, so diese klassischen Prinzipdiskussionen.
Ah ja, wie dieser Kompetenzverlust, wie wir ihn vorhin schon mal kurz erwähnt haben. Ja, das ist immer grausam.
Und deshalb kann man eben diese Delphi-Methoden eventuell verwenden, um das so ein bisschen die Stabsarbeit zu verbessern. Aber das erste Mal, dass diese Delphi-Methode wirklich angewandt wurde, war 1950 durch die United States Air Force. Wie so oft, das Militär wieder Vorreiter?
Sehr oft. Sowas.
Sehr oft, sehr oft. Und damals hatten 7 Leute, ein Expertengremium bestehend aus 7 Leuten, die Aufgabe, sich in die Lage eines sowjetischen Strategieplaners zu versetzen. Und sie sollten ein industrielles Ziel in den USA finden. Und die Aufgabe war es, die Anzahl benötigter Kernwaffen zu schätzen, um die Munitionsproduktion in den USA um einen definierten Wert zu reduzieren. Und jetzt heutzutage würde man das vielleicht einem Computer zuführen. Damals gab es noch keine Computer, die solche Rechen- und Simulationsmodelle leisten konnten. War auch zu teuer. Deshalb hat man 7 Leute genommen. Einen Ökonomen, einen Systemanalysten, einen Elektroingenieur, Spezialisten für physische Vulnerabilität. Und somit hatte man das interdisziplinär.
Ja.
Und jetzt hatte jeder diese Fragestellung zugeschickt bekommen. Und man durfte alles machen, aber man durfte nicht mit anderen sprechen. Das hat jetzt keine geheimdienstlichen Gründe, sondern damit soll eben die Unabhängigkeit der Entscheidungsfindung gewährleistet sein. Und dann haben die Leute so geschätzt, der erste hat irgendwie geschätzt 5.000, der andere hat geschätzt 50, ein anderer hat geschätzt 600, der nächste hat geschätzt 100, 200, 300, 400, also breit gemischt. Und man hatte am Anfang eine Varianz von 1670, also extrem große Standardabweichung. Einen Mittelwert von 975, also relativ breite Antworten. Und die Aufgabe war es eben jetzt, da einen Konsens zu finden, was denn jetzt aus aller Sicht zuverlässig oder wahrscheinlich eintreten wird. Und deshalb hat man dann diese Ergebnisse gesammelt in der ersten Fragerunde und denen das dann nochmal geschickt, die Frage. Allerdings jetzt mit den Ergebnissen der anderen Leute. Das bedeutet, ich habe vorher 5.000 geschätzt und bekam jetzt in der zweiten Runde, eine Woche später, nochmal diese Frage. Und ich sehe aber, was haben die anderen geschätzt? Und dann kann ich mir darüber Gedanken machen, okay, der hat jetzt nur 200. Ja gut, vielleicht lag ich da doch ein bisschen falsch. Und das hat man dann über 4-5 Wochen so gemacht. Und am Ende hatte man tatsächlich dann einen Kanal, wenn man da sich die Ergebnisse so plottet, dann sieht man von ganz weiten, breiten Antwortspektren ist das zugelaufen, sodass man am Ende einen Mittelwert hatte von 261 und nur noch eine Standardabweichung von 73. Am Anfang war die ja über 1000, die Standardabweichung.
1600 oder so, ne?
Ja, genau. Und das war im Prinzip dann der Ursprung der Delphi-Methode, dass man so einen verlässlichen Expertenkonsens erzielt. Und da gibt es verschiedene Schritte, die man da abarbeiten kann und verschiedene Formen von Delphis. Mhm. Wichtig ist, man muss nicht einen perfekten Konsens erzielen, man kann auch einen Fast-Konsens erzielen. Das bedeutet, ich muss mich halt für mich einigen, was ist für meine Fragestellung ein vertretbarer Konsens. Ja. Und es gibt verschiedene Formen. Zum einen die Ideenaggregation, das wäre ein Typ-1-Delphi. Da könnte man im Prinzip, man hat eine Fragestellung und jetzt kann jeder seine Ideen dazu zu äußern und dann sieht man die Ideen der anderen und dann kann man seine Ideen nochmal anpassen, einfach um Ideen zu sammeln, so eine Art Brainstorming. Mhm. Dann gibt es die exakte Prognose. Das hat man gemacht mal eine Zeit lang, um die wöchentliche Preisentwicklung in Obstanbaugebieten zu prognostizieren. Und da waren die tatsächlich auch sehr genau. Da durften die Experten dann immer sagen, was sie glauben, was wird nächste Woche der Preis sein. Und Typ 3 wäre zum Beispiel, dass man Ansichten qualifiziert und ermittelt. Und Typ 4, also zum Beispiel jetzt im Rahmen von Covid, war das die Auswirkungen und Folgen der Pandemie auf einen konkreten Sachverhalt. Mhm. Und da gibt es dann, kann ich ihm erstmal schreiben, was ich glaube. In der zweiten Runde sehe ich dann die Antworten der anderen. Dann kann ich denken, ja gut, der hat recht. Vielleicht war meine Meinung doch nicht so richtig. Und dann passe ich das nochmal an. Und so hat man dann irgendwann einen Konsens. Und Typ 4 natürlich einfach die Konsensbildung. Also man nutzt im Prinzip das Kerninstrument und sagt, okay, ich habe hier so viele Hitzköpfe an einem Tisch, dann versuchen wir doch mal über so ein Konsens-Delphi einen Konsens zu erzielen, mit dem alle leben können.
Ja. Was ich das vorstellen, mal kurz, um da mal reinzugrischen, bei den Corona habt ihr das ja mitbekommen. Ihr hattet ja viele, viele Expertenmeinungen, ne? Drosten, Lauterbach und KKG, die alle etwas dazu gesagt haben und verschiedener Meinungen waren und gesagt haben, hey, also wir sollten das lieber so machen in der Pandemiezeit oder wir sollten hier diese Einschränkung machen oder der andere so, nee, das sollen. Und dann gab es dann die Extremer, die gesagt haben, alles Quatsch, ne? Und diese Abweichung versuchte man dann zu einem Konsens zu führen, also zu einer Einigung. Ne, und für Inga, die ja 12 Jahre ist und sagt, ab und zu ist es dann doch mal ein bisschen, muss sie einiges googeln, was wir so erzählen. Ne, also stell dir vor, du hast so 7 Freundinnen, die sagen, ihr wollt jetzt hier heute auf die Bowlingbahn gehen oder sowas ähnliches und dann wollt ihr euch auf eine Zeit einigen und jede ist eine andere Meinung und ihr versucht da jetzt einen Konsens zu finden. Genau. Ist ganz vereinfacht gesagt.
Dann macht ihr erstmal einen Konsens-Delphi.
Dann macht ihr erstmal
einen Delphi. Setzt euch erstmal alle hin.
Ja. Jeder sagt so seine Meinung und dann macht ihr das 5-mal, aber jedes Mal wird euch gezeigt, welche Meinungen da geäußert wurden, welche Uhrzeiten, also wie eine Doodle-Umfrage oder so jetzt auch eine WhatsApp-Umfrage und dann kann man immer noch seine Meinung nochmal ändern und sagen, genau. Okay, ich finde das doch gar nicht so schlecht. Ne? Liebe Inga, also das ist so, was mit Delphi im Groben gemeint ist.
Ja, richtig.
Nur auf großen Ebenen und wo es um deine Gesundheit auch manchmal ging.
Und Wissenschaftlichkeit.
Ja, auf jeden Fall.
Kritik gibt es natürlich auch daran, weil man auch sagt, okay, dass diese Konsensbildung ist ein Druck zur Konvergenz. Das bedeutet, okay, ich habe zwar einen Konsens, aber vielleicht war diese eine Meinung am Anfang ja auch die richtige. Und dann hat er sich runterkorrigiert. Und natürlich, dass natürlich auch Fachexperten irren können. Und da ist relativ ein schönes Beispiel, ein Zitat aus einer Marktforschungsstudie der Daimler Motorengesellschaft aus dem Jahr 1901. Alles so gut. Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird 1 Million nicht überschreiten, allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren.
Weil man immer sich hat fahren lassen damals. Bei Daimler, mit Daimler lässt man sich fahren, ne? Natürlich. Ja, kann ich verstehen. Also ist das Problem, nee, auch hier die Fragestellung. Also wie stelle ich eine Frage und mit welchem Ziel vor allen Dingen? Also welches Ziel setze ich da hin? Wenn ich die falsch stelle, dann kann eben sowas rauskommen wie bei dieser Marktforschungsstudie.
Ja. Genau, also da ist es auch dann im Prinzip die falsche Frage, denn man hat ja gefragt, was wird passieren? Und da kam dann eben diese Falschprognose. Ja. Man könnte aber fragen, was soll passieren? Und hätte man jetzt gefragt, was soll passieren, dann hätte natürlich ein Automobilkonzern gesagt, jeder auf der Welt hat ein Auto, bestenfalls zwei. Und das wäre die richtige Prognose gewesen. Ja. Das bedeutet, man kann das Design auch so gestalten, dass im Prinzip das Delphi voll den Bach runtergeht oder halt voll durch die Decke geht.
Ja.
Da gibt es auch sogenannte Self-Fulfilling und Self-Destroying Prophecies. Das bedeutet jetzt zum Beispiel Thema Klimawandel. Ich mache einen Experten-Delphi und am Ende kommt raus, jeder sagt, also wenn wir jetzt nicht das und das machen, dann geht die Welt unter. Und dann machen wir das alles und die Welt geht nicht unter. Dann war das Delphi ja formal falsch, die Prognose. Es ist eine selbstzerstörende Prognose gewesen. Weil natürlich darauf eine Reaktion folgte. Das sind so Kleinigkeiten. Da gibt es auch diesen Pygmalion-Effekt, wo man Grundschülern gesagt hat, wer diesen Test gut schaffen wird, der wird zu den Besten gehören. Und dann hat man aber gar nicht dieses Test ausgewertet, sondern man hat einfach per Zufall das zugewiesen. Und lustigerweise, die Schüler, die jetzt nicht das beste Ergebnis hatten, waren trotzdem die Besten, einfach nur, weil sie das gesagt bekommen haben.
Ja.
Das sind dann so Self-Fulfilling Prophecies. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie kann man das in operativ-taktische Entscheidungsprozesse einbinden? Jetzt muss man natürlich erstmal definieren, was ist operativ-taktisch? In der Betriebswirtschaft gibt es operativ-taktisches und strategisches Management. Das sind verschiedene Ebenen. Eben je nachdem, wie weit man in die Zukunft blickt. Zum Beispiel operatives Management wäre jetzt akut. Taktisches Management, wie agieren wir die nächsten 1 bis 3 Jahre? Und strategisches Management obliegt dem Vorstand dann meistens, wie wollen wir in 10 Jahren dastehen? Das hat natürlich aber wenig mit der Gefahrenabwehr zu tun, denn die Gefahrenabwehr kennt weder operativ noch taktisch, die kennt nur operativ-taktisch. Und das ist eben ganz klar definiert in der Feuerwehrdienstvorschrift 100, die Bibel eines jeden Feuerwehrmannes, die ist auch schon uralt, wurde glaube ich auch seitdem nicht mehr überarbeitet. Und operativ-taktische Maßnahmen werden hier eben durch die operativ-taktische Komponente, also die Einsatzleitung bzw. einen Führungsstab durchgeführt. Und operativ-taktische Maßnahmen enthalten klassischerweise Aufgaben wie die Abschnittsbildung, das Ordnen von Raum und Zeit und das Bilden eines Einsatzschwerpunktes. Ja, das ist, was operativ-taktisch in der FWDV 100, in der Feuerwehrdienstvorschrift 100 meint. Das bedeutet im Prinzip, wenn man es jetzt mal lapidar sagt, der Einsatzleiter, der zum Einsatz kommt und jetzt quasi guckt, dass dieses Feuer gelöscht wird. All diese Maßnahmen sind operativ-taktische Maßnahmen. Genau. Und es gibt aber eben auch Situationen, in denen ein Einsatzleiter an der Einsatzstelle nicht mehr alleine diese Einsatzlage bewältigen kann. Und genau dann wird ein sogenannter Führungsstab ins Leben gerufen, wenn es eben ganz viele Aufgaben gibt. Und bei einem Führungsstab nach FWDV 100 hat man einen Leiter des Führungsstabes und dann hat man sogenannte S-Funktionen, S1 bis S6. Auf die gehen wir jetzt gar nicht im Einzelnen ein. S1, Personal, innerer Dienst. S2, Lage, der macht dann zum Beispiel ein Lagebild,
genau.
Ja, und der stellt das laufend dar. S3, Einsatz. S4, Versorgung. Okay, wie kommen die Einsatzkräfte und so weiter. S5, Presse- und Medienarbeit. S6, Information, Kommunikation, sprich Digitalfunk. Und
Fachberater noch. Ne?
Genau, ja. Dann gibt es noch die Fachberater von den Hilfsorganisationen. Genau. Und klassisches Szenario, wo jetzt so ein Führungsstab sich bilden würde, wäre zum Beispiel ein Bombenfund. Das ist so das Alltägliche eigentlich.
Ja, genau.
In Köln ja fast jede Woche. Dann bildet sich so ein, aber für ein ganz normales Feuer wird sich kein Führungsstab bilden.
Ihr müsst euch das vorstellen, da sitzen wirklich viele Menschen im Raum und jeder hat so seine Aufgabe. Da stehen auch einzelne Telefone, jeder hat sein Telefon, jeder hat seinen Rechner.
Genau.
Und dann kann das auch an den Beamer geworfen werden. Eine ganz spannende Sache. Also wenn ihr mal eine Besichtigung einer großen Feuerwehrleitstelle und sowas machen dürft und so, oder ein Feuerwehrgebäude.
Stimmt, haben wir ja gesehen. Ne?
Gibt es ja auch, genau, ist bei uns aber auch in Rostock, gibt es auch direkt unter der Leitstelle. Ein Führungsstab und die haben aber nochmal einzelne Räume teilweise, wo sie sich nochmal beraten können, wo aber auch die Fachberater mit drin sind. Das heißt, die sitzen jetzt nicht alle in einem Raum. Da kann auch mal so ein Fachberatungsgremium im separaten Raum sitzen und eben dem S, also der S-Person dann hier Sachen zuspeisen beziehungsweise angeben. Das ist auf jeden Fall ganz spannend, kann man sich angucken. Meistens sogar mit einem, also bei uns zum Beispiel mit einem Leitstellendisponenten, der nochmal separat mit drin ist. Das ist ja die S-Leitstelle hier in diesem Fall. Und der hier nochmal so ein bisschen erzählt, was gerade so über den Funk läuft, wie
man
da weitergeht.
Also weil Leitstelle ist ja eigentlich ein Führungsinstrument nach FWDV 100.
Ja, aber wir haben da nochmal einen separaten drinne, wofür auch immer das mal gedacht war. Ne? Deswegen Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Vielleicht habt ihr ja mal die Möglichkeit, da mal reinzuschnuppern. Ist auf jeden Fall spannend. Und da kommen jetzt genügend Leute mit Fachexpertise dazu, wo man sowas hätte anwenden können.
Ja, beziehungsweise es geht ja jetzt hier um das Interdisziplinäre und man hat ja da die Fachberater, die bringen ja diese Interdisziplinarität rein. Und die Frage ist ja jetzt quasi, wie kann ich die Entscheidungsfindung verbessern, indem ich solche Delphi-Methoden in so einen Führungsstab reinbringe? Und da muss man natürlich erstmal sagen, okay, man kann jetzt nicht für jede Lage so eine Delphi einberufen. Also erstmal gibt es Lagen wie eine Bombenentschärfung zum Beispiel, die laufen von selbst, da brauchst du jetzt kein Expertengremium. Und was jetzt zum Beispiel eine relativ gute Lage gewesen wäre, wäre die Corona-Pandemie. Dort gab es ja wirklich ständige Führungsstäbe, die ganze Zeit geguckt haben mit Intensivkapazitäten etc. pp. Jetzt haben wir Personalausfälle durch Infektionen. Was können wir machen? Wie isolieren wir die Wachen am besten? Wie entwerfen wir den Einsatzplan? Und hier wiederum ist eine Lage oder wäre eine Lage ja ausreichend komplex gewesen, dass man sich da Expertenmeinungen reinholt. Und ich hatte dann jetzt letztlich definiert, wie eine Gefahrenlage sein muss, damit man so ein Delphi machen könnte. Eine Entscheidung, die nicht unmittelbar herbeigeführt werden muss. Das bedeutet jetzt, wenn ich jetzt vor dem Feuer stehe, dann werde ich natürlich jetzt nicht erstmal sagen, Leute, nee, baut erstmal nichts auf. Wir fragen jetzt erstmal kurz 7 Fachexperten in 7 Fragerunden, ob wir jetzt wirklich den Erstangriff von vorne machen oder von hinten.
Und für diese Befragung haben wir hier nochmal ein extra Expertenteam dabei, die diese Befragung mitunter durchführt, weil die braucht man nämlich auch dafür, die das Ganze auswerten.
Das heißt, das ist natürlich ein Zeitbedarf, der ja auch mit diesem Delphi einhergeht und der Auswertung, also mindestens 24 Stunden muss so eine Gefahrenlage absehbar funktionieren, habe ich jetzt definiert. Es müssen Fragestellungen entstehen, für die tatsächlich interdisziplinäre Fachexpertise benötigt wird. Also bei einer Bombenentschärfung würde ich jetzt mal fraglich dahinstellen, dass da bei so einer Standardbombe so viel Fachexpertise von extern gebraucht wird, weil eigentlich weiß die Feuerwehr, wie sie das abarbeiten muss. Und natürlich, ich brauche geschultes Personal innerhalb der Feuerwehr, das überhaupt in der Lage ist, eine statistische Auswertung durchzuführen und so eine Delphi-Studie durchzuführen, weil natürlich geht es da viel um Statistik, die Antworten müssen gesammelt werden, die müssen dargestellt werden, da müssen neue Fragebögen erstellt werden und am Ende des Tages brauche ich eben auch Experten. Und hinsichtlich der Gruppengröße gibt es jetzt kein Maximum, aber es gibt ein Minimum, man sagt, 3 Experten sind auf jeden Fall zu wenig. Das bedeutet, ich habe das dann genannt, komplexe Gefahrenlage. So muss das Ding sein. Das bedeutet, ja, es muss mindestens 7 Fachdisziplinen betreffen, damit ich auch 7 Fachexperten zusammenkriege. Und dann habe ich so einzeln durchdiskutiert, was könnte man, bei welchem Typ Delphi, so wie könnte man das in so einen Führungsstab einbringen. So ist es ja jetzt beim Typ 1 Delphi, Ideenaggregation. Man könnte im Prinzip hier Ideen anhäufen, wie bewältigen wir diese Gefahrenlage am besten. Und durch die Anonymität des Delphis haben wir das eben so, dass man auch unkonventionelle Vorschläge mit einbringen kann. Ich habe mal einen Zeitungsartikel gelesen, da ging es darum, dass irgendwie so ein Chemiebrand war, man hat das Feuer nicht ausbekommen und dann hat irgendeiner der vielen Einsatzleiter hat dann die Idee gehabt und der sagte, er hatte die Idee schon einen Tag vorher, er hat sie sich aber erstmal intensiv durch den Kopf gehen lassen, weil man kann sich ja auch blamieren mit so einer Idee. Und dann hat er sie doch gedroppt und dann war es die richtige. Genau sowas soll man eben vermeiden.
Ja.
Und man muss ja sagen, hierarchische Konstrukte und so ein Führungsstab ist ja ein hierarchisches Konstrukt, bilden halt immer die Gefahr, dass persönliches Kompetenzempfinden, Befindlichkeiten oder dass man sich nicht traut, irgendwas zu sagen. Und deshalb ist es zum Beispiel nicht so, wie es in der Luftfahrt ist, CRM, jeder sagt immer alles, sondern auch im Führungsstab, gehe ich fest davon aus, wird der ein oder andere mal lieber nichts sagen, bevor er sich blamiert oder nichts machen, bevor er sich blamiert. Das ist eben so eine Anwendungsmöglichkeit wäre das, einfach eine Ideenaggregation. Man sagt, okay Leute, kurzes Timeout, wir machen ein Realtime-Delphi, also es gibt ja auch Softwarelösungen dafür. Jeder tippt jetzt seinen Vorschlag ein, man sieht nicht, wer das macht, dann siehst du die ganzen Ideen. Dann sagst du, okay, und jetzt, das ist die meistgewählteste Antwort und jetzt spielst du denen das zurück und dann kann wieder jeder seine Ideen eintippen und dann hast du am Ende verschiedenen Konsens darüber, was man am besten machen sollte.
Ja, auf jeden Fall cool, ja.
Also entweder zum Beispiel, man sieht, der eine hatte eine echt gute Idee und alle springen auf diese Idee an. Oder aber man sieht als Einzelner, okay, das war doch Quatsch, was ich da gemacht habe. Und stimmt, das, was der gesagt hat, das macht doch viel mehr Sinn. Und so hat man eben ein Führungsinstrument geschaffen.
Das mit diesem Blamieren, das ist auch super spannend. Weil als ich diese Alkoholvorträge halt habe früher, da habe ich auch gesagt, Mensch, jetzt sagt man mal, was hat man so an Alkohol getrunken oder was kennt ihr so auch an Drogen und ähnliches? Kaum eine Antwort, ne? Weil die alle Angst hatten. Erstens vor dem Lehrer, ne, der da auch im Raum mit saß und die anderen Schüler, ne, hat er schon Erfahrung mit Drogen? Jetzt habe ich dieses Menti benutzt, ne, wo man dann einfach mit seinem Handy anonymisiert was schicken kann, ploppt auf jeden. So viele Antworten hatte ich noch nie in meinen Vorträgen.
Ja, genau.
Richtig klasse, ja. Aber das ist echt spannend und sehr häufig, auch im Rettungsdienst übrigens, ein Riesenthema, dass man da manchmal seinen Mund einfach nicht aufmacht, weil man denkt so, wenn der Notarzt denkt, bin ich inkompetent oder
richtig.
Ähnliches.
Ja. Genau, das ist der Punkt. Und durch so ein Delphi, du brauchst halt, wie gesagt, Zeit. Also es muss jetzt nicht eine Entscheidung, die innerhalb von 10 Minuten, aber wenn sie in einer Stunde getroffen wird vielleicht, dann kriegst du das gut bewältigt. Halbe Stunde geht vielleicht auch noch, mit einer guten Statistik dahinter. Typ 2 Delphi, exakte Prognose, könnte man zum Beispiel verwenden, Beispiel Covid-Pandemie, dass man wöchentlich die Intensivkapazitäten durch einen Expertenkonsens prognostizieren lässt. Was meinen Sie? Und dann hat man so eine Zahl. Und dann wäre es auch mal interessant gewesen, wie sehr stimmt die damit überein oder eben nicht. Oder aber auch größerer Gefahrstoffaustritt. Wie entwickelt sich das Ganze, wo mehrere Experten sich in so einem Delphi dazu äußern können. Und das muss man nochmal sagen, natürlich kann ich die auch anrufen, dann sagt der eine A, B, C, D. Aber hier ist wirklich für den Einsatzleiter der große Vorteil oder für den, der die Entscheidung trifft, dass er ein Ergebnis bekommt als Konsens aus vielen. Also er hört sich nicht 10 Meinungen an und überlegt sich dann, das liegt irgendwo in der Mitte, die Wahrheit, sondern er bekommt direkt ein Ergebnis als Endausgabe. Er muss sich den Prozess dazwischen gar nicht anschauen.
Ja.
Typ 3 Delphi, Ansichtenevaluation, ist schwierig umzusetzen. Man könnte zum Beispiel während einer Pandemielage die Fragestellung formulieren lassen, inwiefern die Pandemie zur Schwächung der Brandschutz- und Rettungskapazitäten führen wird. Ist ein eher sehr, sehr langweiliges Delphi, muss ich sagen. Und das Typ 4 Delphi, Konsens Delphi, wiederum sehr interessant, eben wenn man hat, der S1 sagt, so geht's auf gar keinen Fall. Und der S2 wie sagt, doch, so muss es gemacht werden. Und man hat wirklich so Extreme und muss die jetzt zusammenbringen, vielleicht auch beim Thema Dienstplanmodell für die nächsten Wochen, dass man dann sagt, okay, wir machen jetzt mal ein Konsens Delphi und schauen dann, was ist für alle das Beste.
Ja.
Genau. Und die Bundeswehr macht das übrigens schon. Die haben nämlich extra eine Software dafür. Das Real-Time-Delphi, ein Echtzeit-Delphi. Das bedeutet, die können das wirklich live. Siehst du dann auch die Antworten, die eingetickert werden. Das ist ungefähr genauso wie bei dieser Umfrage, wo du diesen QR-Code an die Wand wirfst und siehst dann live. Dann
plopp, 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 plopp. Ja, genau.
Die Antworten. Ja, genau. Und ich habe dann im Prinzip vorgeschlagen, wie will man das jetzt in einen Führungsstab ganz konkret implementieren. Also eine neue Stabstelle, SX habe ich sie genannt. Nach dem S6, SX, eine 7. Stabstelle, Datenanalyse und Erhebung, die man übrigens nicht nur dafür einsetzen muss, sondern die kann ja alles mit Datenanalyse machen, Live-Daten darstellen und so weiter. Man könnte es auch beim Lage, weil der Lage, die S2-Lage ja auch viel mit Daten macht und Darstellung, könnte man den auch verhorten. Aber hier geht es im Prinzip darum, ich bin in der Lage, ein statistisches Programm zu bedienen. Ich bin in der Lage, das auszuwerten und ich bin in der Lage, Delphi zu verstehen, wie das funktioniert. Und dann wäre im Prinzip die Aufgabe dieser Stabstelle SX Erhebung, Analyse, Darstellung von Datenmengen als Basis für operativ-taktische Entscheidungen, Analyse und Erhebung von Kennzahlen zur Bewertung der Effizienz des Führungsstabes, Qualitätsmanagement, Operationalisierung von gegebenen Fragestellungen. Das ist immer so das große Ding, ich muss sie operationalisieren, also so aufbereiten, dass ich jetzt damit arbeiten kann. Und die Durchführung und Auswertung von Delphi-Befragungen. Damit geht einher, ich muss eine Expertenkartei erstellen. Also ich brauche Experten, die ich im Notfall abrufen kann. Ich kann mir nicht erst überlegen, wenn die Lage da ist, wen kann ich anrufen. Sondern man muss im Vorfeld die ganze Zeit eigentlich sich damit beschäftigen, Experten zu aggregieren, die natürlich auch anzuschreiben, wären sie im Falle eines Falles, würden sie als Experte zur Verfügung stehen.
Und welche Fachbereiche brauche ich auch mal?
Genau.
Welche könnten dann nötig sein? Ne? Genau.
Und dann da kann man im Prinzip ja einfach mal vergangene Gefahrenanlagen durchscreenen und sich überlegen, wer hätte da alles irgendwas zu sagen können. Und man bekommt die aus meiner Sicht also somit gut beschäftigt, Dann wird empfohlen, in der Fachliteratur eine Excel-Datei zu erstellen, wo eben die Telefonnummer ist, und dann kannst du den im Notfall anrufen und sagen, wir haben jetzt eine Lage, wir brauchen ihre Meinung. Und dadurch, dass du es als Echtzeit-Delphi per Software machen kannst, könntest du die ja sogar von zu Hause. Also die müssen ja nicht in den Führungsstab rein, ja, diese Leute. Du schickst denen einen Link, da steht jetzt eine Fragestellung, operationalisiert, ein Dreizeiler. Und die müssen jetzt einfach nur sagen, was sie dazu denken, und können das wegschicken. Die müssen jetzt gar nicht irgendwie riesige Anzahl an Dokumenten bekommen. Ja. Das lässt sich relativ leicht gestalten.
Es wird sich ja eine Fragestellung auftun, über die man wahrscheinlich mal keine Expertise selbst hat. Und dann sollte man diese Fragestellung ihm rausschicken. Nicht hochkomplexe Fragestellung wahrscheinlich mit mehreren Möglichkeiten und Ausgängen und so weiter. Wir bräuchten mehrere, sondern wir brauchen eine Antwort. Ja? Und das wäre schön, wenn wir da kanalisiert dann auch Antworten bekommen, die dann doch sehr auf den Konsens hinauslaufen. Oder schon. Ja. Konzentriert sind. Ja. Finde ich genau. Auf jeden Fall spannend da, ja.
Und dann habe ich im Prinzip abschließend so ein Prozessdiagramm erstellt, der Weg zum Echtzeit-Delphi im Führungsstab. Und ich habe jetzt eine Gefahrenlage, dann wird der Führungsstab gebildet. Und jetzt ist die Frage, wirkt sich diese Gefahrenlage auf mindestens 7 Fachbereiche auf? Wenn nein, Lagebewältigung nach FWDV 100. Wenn ja, ist externe Fachexpertise benötigt zur Entscheidungsfindung? Mhm. Wenn ja, dann kann man eben diese Stabstelle SX aktivieren. Die muss ja nicht die ganze Zeit da sein. Die bekommt dann eine Lageeinweisung und recherchiert dann im Adresspool nach geeigneten Fachexperten, schreibt diese Fachexperten an, sammelt die Rückmeldungen, operationalisiert die Fragestellung und erstellt dann eben das Echtzeit-Delphi als Basis dann für den Einsatzleiter als Führungsinstrument. Und im Anschluss nach der Gefahrenlage kommt dann natürlich auch die Auswertung des Ganzen. Wie richtig war das denn? Wie gut waren wir? Hat uns das was gebracht oder war das doch nur unnötig? Und ich denke schon, ich meine, diese Feuerwehrdienstvorschrift, die ist ja in Stein gemeißelt, wie die 10 Gebote.
Ja.
Dass man da auch jetzt mit der Zeit, auch Digitalisierung unter diesem Ganzen, das nicht so als Spielerei sehen sollte, sondern sich auch mal ernsthaft darüber Gedanken machen könnte, okay, macht das vielleicht Sinn, hier nochmal was on top zu packen?
Ja, ich frage mich, ob sowas auch bei diesen, wie heißen sie, OpenAIs schon mittlerweile ein bisschen mit angewandt wird. Wenn du eine Frage stellst, dass dann irgendwo musst du ja eine Antwort bekommen, ChatGPT und KKG, ob das irgendwann auch mal Anwendung findet in diese Richtung, weil du hast ja auch hier, die nutzen ja einfach die Quellen aus dem Internet und das kann ja jede Webseite sein, die auch den letzten Schrunz irgendwie reingeschrieben hat. Ob man da auch sagt, hey, also da kommt ein Konsens und das gebe ich jetzt dem User, den Userinnen aus, vielleicht auch einer Stabstelle irgendwann mal, ne? Dann wäre es aber computerbasiert. Was ich ein bisschen kritisch finde, ist immer, dass die Befragten nicht miteinander reden dürfen in vielen Delphi-Modellen, außer in den Gruppen-Delphi.
Das ist auch eine Kritik, dass eben, wenn man vielleicht wüsste, wie die Entscheidung von jemandem zustande gekommen ist, dass man der dann vielleicht besser folgen kann.
Genau, ja. Weil man weiß auch, auf welchem Stand der Fachexperte ist. Es muss ja nicht immer einer sein, der jetzt gerade den aktuellen Stand verfolgt, ne? Vielleicht von vor 10 Jahren irgendeinen Stand hat. Ne? Man hofft natürlich, dass die anderen das dann so ein bisschen auslöschen, aber eine Reflexion gibt es halt nicht richtig. Man sieht nur die Antworten und tendiert dann eben zu einer anderen, aber ohne eben zu reflektieren, warum es eigentlich so ist. Das ist, finde ich, so ein bisschen kritisch daran. Stört ja den einen oder anderen auch nicht innerhalb der Feuerwehr, ne? Wenn, keine Ahnung, 200 Rettungsdienste sagen, wir bräuchten mal hydraulische Tragen, dann sagt der eine immer noch, nö, das lief doch auch so. So schade eigentlich, ne? Obwohl der Konsens ein anderer ist.
Ja. Genau, also es gibt auch sogenannte Gruppendelphis. Hier ist es tatsächlich so, dass du in einer Gruppe einen Konsens erzielst und dann den anderen Gruppen das vorstellst, das Ergebnis, und eben auch mit deinem Weg zum Ergebnis. Und dann können alle nochmal drüber diskutieren. Ja. Aber das reden wir von 30 Leuten, damit du überhaupt Gruppengrößen zusammenkriegst, wo sich das lohnt. Und du brauchst keine 30 Fachexperten. Letztlich finde ich das eigentlich, oder fände ich das sehr interessant, das mal zu sehen irgendwie im Einsatz. Und ich denke auch, dass man eine Stabstelle Digitalisierung braucht, die sich nicht nur mit Delphis beschäftigt. Also es gibt ja so viele Prognosetools, allein schon mal schnell irgendwie eine KI zu schreiben, die, keine Ahnung, eine Prognose selbst in der Lage ist zu machen.
Guckt dir deine Bachelorarbeit oder Master? War das Bachelor?
Beides.
Auf beides an, ne? Also mit der
Master. Das ist super easy möglich.
Aussage, ja. Und durchaus möglich. Früher natürlich, als man das erste Mal anwandte, 1950, da gab es nur die sogenannten Computing Groups. Das waren keine Computer, das waren Menschen. Die haben da hochkomplexe Aufgaben die ganze Zeit gelöst. Guckt euch mal den Film Hidden Figures an. Mega gut, da sieht man das
richtig.
Bei
der NASA, ne?
Ja, super geil, ne? Und dann kommt dann plötzlich der Computer, ne? Und dann werden die arbeitslos oder sie schulen sich halt um. Und das finde ich gut, die schulen sich um auf den Computer, um den zu bedienen und ähnliches. Und warum nicht sowas jetzt auch machen, ne? In der digitalisierten Zeit, wir haben die Möglichkeiten, unser Handy kann teilweise bessere Aufgaben machen als jeder Rechner, den wir noch vor 5 Jahren hatten. Und von daher sollten wir das durchaus immer mehr anwenden. Und Digitalisierung ist halt immer noch ein Riesenthema, nicht nur im Rettungsdienst, sondern eben auch überall in der Feuerwehr und in Führungsstäben. Nutzt es, versucht es.
Ja. Also ich fände das auch wirklich sehr interessant.
Wird sowas überhaupt im Wetterdienst oder so? Wird das da irgendwie angewandt?
Also ich weiß tatsächlich, die Feuerwehr Köln hat es verwendet.
Ja.
Also diese Experten-Delphis. Ich weiß jetzt nicht, wie gut die sich gestaltet haben und wie effizient. Die haben auch teilweise mehrere Expertengruppen gegeneinander delphien lassen, um dann mehr. Also ich finde, man kann es auch übertreiben, muss man sagen, weil dann ist ja die Frage, wer gibt dann letztlich einen Ausschluss? Dann brauche ich ja noch wieder einen dritten eigentlich. Dann nehme ich lieber mehr, ne? Nehm ich lieber mehr Fachexperten in einem Delphi. Aber das wird tatsächlich, wie gesagt, im Militär immer noch verwendet,
ja, weil
es nun mal Fragestellungen gibt, die kannst du nicht für den Computer operationalisieren. Also wenn es ja um so Sachen geht zum Beispiel, wie könntest du jetzt auch fragen, welchen Ort wird die Ukraine als nächstes zurückerobern?
Ja.
Dann ist das ja eine Frage, die ist jetzt schwierig durch einen Computer zu beantworten, aber durch Leute, die Experten sind, einer vielleicht, der den Zelensky studiert hat, anderer vielleicht, der ein Experte ist für keine Ahnung was, dann könnte man vielleicht doch schon dann einen sehr gegen die Realität konvergierenden Konsens finden.
Mhm.
Und deshalb denke ich auch, es gibt auch Gefahrenlagen bei der Feuerwehr, die das hergeben, wenn man so einen Führungsstab hat, auf jeden Fall.
Hat man das in Köln angewendet, nachdem du die Arbeit geschrieben hattest oder die Aufgabe bekommen hast?
Nee, man hat es schon vorher gemacht, aber die Aufgabenstellung wurde gestellt, eben aufgrund dessen, weil man es gemacht hat. Nämlich, Dozent war nämlich der Amtsleiter.
Ich wollte gerade sagen, ich sehe nämlich gerade den Prüfer, den Prüfernamen, den kenne ich doch hier aus deiner Arbeit. Ja, interessant, Herr Dr. Müller. Schön. Also auf jeden Fall ein spannendes Thema. Mit Delphi könnt ihr euch bestimmt auch gut belesen im Internet. Das gibt es da nämlich auch zu finden, wo man das anwenden kann. Wäre mal spannend, ob man das nicht schon irgendwo implementiert hat. Und wir wissen das einfach nur gar nicht.
Ne? Vielleicht meldet sich jetzt irgendeine
Feuerwehr.
Vielleicht
meldet sich ja
der eine Stabsstelle SX.
Ne? Zumindest, dass man es nebenher testet. Ne, darum geht es ja auch im größten Teil. Man hat es ja meistens nie richtig angewandt. Man hat es getestet. Man hat nebenher diese Studie laufen lassen zu dieser Delphi-Methode. Und da bin ich mal gespannt, ob man das tatsächlich dann auch nutzen kann in Zukunft vielleicht. Ich erinnere mich immer noch, es gab noch einen Film, ich glaube, der hieß Eagle Eye. Da hat man zwar auch einen hochkomplexen Computer benutzt, der dann entscheiden sollte, immer in Prozentzahlen, wie wahrscheinlich es ist, dass das Ziel gerade, was die Drohne beschießen soll, hier jetzt vorliegt. Ne? Und ich glaube, der Computer hat das eben auch immer mehr eingeengt. Mit immer mehr Informationen wurde es gefüttert. Und irgendwann sagt der Computer, es sind nur 52%. Ne? Und dann menschliche Komponente hat gesagt, wir schießen trotzdem drauf. Ne? Und nachher war das dann wohl falsch oder richtig, man weiß es nicht so richtig, könnte auch eine Beerdigung gewesen sein, ne? Und das war dann tragisch. Aber so in die Richtung ging es und ich glaube auch in Gruppenleiterlehrgängen mit dem hat man so Gruppendelphis gemacht, Brainstorming und dann musste man sich trotzdem zusammenfinden. Ihr kennt das vielleicht auch aus Vorträgen in der Schule, dann einer muss nachher vortragen, was die Gruppe zusammengetragen hat und da knallt es ab und zu mal. Ihr kennt das wahrscheinlich, ja, der hat gesagt, das soll so, aber ich muss das jetzt so und so sagen. Ich bin zwar nicht der Meinung, ja, aber der Konsens sagt eben, du möchtest das bitte in dem Vortrag so und so halten. Also gibt es ganz viele Parallelen, die ich da gesehen habe, als ich deine Arbeit durchgelesen habe. Fand ich ganz spannend und das ist auf so einer Ebene dann eben auch Anwendung findet. Ihr seht also, Schule ist nicht immer umsonst, ne?
Nee.
Die bringen manche Sachen schon echt Sinn. Ja, die Momente hat man aber erst, wenn man da so immer erwachsen
wird, ins Alter
kommt. Arbeitsleben kommt und dann denkt so, ach fuck, das hat der da eigentlich gemeint damit.
Ja. Ne?
Ja. Trotzdem, Stammfunktionen kann ich trotzdem noch nicht erklären, da weiß ich noch nicht. Oder den Limes berechnen,
oh,
Grenzwerte.
Limes? Ja, das ist
ja. Ja, das kann man, aber what for? Also nicht für den Rettungsdienst. Zumindest. Ja. Nichtsdestotrotz kann es irgendwie helfen. Ihr Lieben, wir wünschen euch für die jetzt hören gerade, ne, also heute, ein frohes Osterfest. Luis, dir auch noch. Schön, danke, dass du nach deinem Tagschicht nochmal schön früh aufgestanden bist. Ich werde jetzt ganz schnell das Ding schneiden. Hoffe, dass es gleich pünktlich um 12 Uhr rauskommt. Aber wir haben eigentlich
wir
so
haben
gut
ja
wie
durch.
Nie gehustet.
Genau.
Ne, oder ähnliches. Und ja, ich kämpfe hier nochmal mit meinem Mischpult, warum das hier schon wieder hängen geblieben ist. Keine Ahnung. Aber es hat aufgenommen.
Sehr gut. Sehr gut. Das ist das Wichtigste. Alright.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.